Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold.
Herzlich willkommen zur nächsten Genau mein Agil Podcast-Aufnahme. Wobei, ganz hundertprozentig stimmt es nicht. Wir haben es ja in der letzten schon verraten, es wird diesmal eine Doppelfolge. Von daher ist auch klar, dass Mario heute wieder zu Gast ist, wieder zur frühen Stunde. Und ich freue mich, dass wir unser Thema vom letzten Mal, wer weiß, wie man sich das audiomäßig anhört, also für uns war jetzt nur ein Wochenende dazwischen, dass wir das einfach nochmal vertiefen können, beziehungsweise in deine Hardware-Hacks nochmal an manchen Stellen ein bisschen tiefer eingehen können. Und von daher, vielleicht magst du für uns nochmal 2 Sätze zu dir und 10 Sätze zu den Hardware-Hacks quasi da lassen, dass wir uns dann damit vertiefen können.
Alles klar, erstmal guten Morgen. Ja. Montagmorgen, 8 Uhr. Ich will es nur nochmal für festhalten. Ja.
Das schneide ich nachher raus.
Wie engagiert man doch sein kann. Gut, nee, aber schön hier zu sein. Das ist, glaube ich, ein perfekter Start in die Woche mit genau meinem Agil. Mein Name ist Mario André Brückner. Ich bin als Agile und Transformation Coach unterwegs, primär spezialisiert auf 2 Fragen. Einmal, wie bringe ich Strategie und Demand-Intake-Prozess, also Nachfrage zur Umsetzung, also Portfolio-Fragen. Und das zweite Thema, womit ich mich beschäftige, ist das Thema, werde ich denn überhaupt agiler oder flexibler oder effizienter? Also das heißt, die Frameworks, die wir so kennen, mit Scrum, mit auch im skalierbaren Umfeld, Less, Nexus, Safe, sagen da ja immer so eine Art Nordstern, wohin man sich entwickeln kann. Aber wie man da hinkommt, das ist in der Praxis dann tatsächlich etwas schwieriger und etwas komplexer. Und das ist mein zweites Spezialisierungsgebiet, da habe ich auch vor 7 Jahren ein Ansatz entwickelt mit Kollegen zusammen, der Living Transformation Ansatz. Und das ist so das Zweite, was ich so mache, wenn ich nicht gerade morgens in Podcasts sitze, ne, Philipp?
Was du jeden Morgen und jeden Tag die Woche immer machst, richtig?
Es fühlt sich aber so an, weil der erste Teil war ja Freitag, also sprich sozusagen der letzte Werktag.
Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich beruhige dich mal. Wahrscheinlich ist es morgen nicht so.
Das stimmt tatsächlich. Oder? Das stimmt tatsächlich, ja. Es sei denn, wir verplappern uns jetzt und kommen nicht zu den Lifehacks. Soll ich denn mal...
Teil 3 ist noch nicht geplant, von daher, aber gut.
Gut. Ja, vielleicht für die Teil 1 nicht gesehen haben, ist natürlich, kann man sich natürlich anschauen. Ich glaube, wir sind einmal über das Thema reingegangen, wo die Hardware-Frage gerade steht, ne? Also Agilität. Mhm. Und Lean Arbeitsweisen im Hardware-Bereich. Meine These war ja, im Endeffekt ist es der gleiche Stand wie Software 2000, um die 2000er Jahre rum. Ne, mit allem, was dazugehört, mit Umfang, mit bereits Möglichkeiten genutzt, bis hin zu Lernkurven. Also es ist im Endeffekt genau 1:1 das Jahr 2000, 2001 für Software. Und da befinden wir uns im Hardware-Bereich. Das heißt, Anfang der Lernkurve, Hardware bisher noch sehr, sehr klassisch, wirklich 80%, 90%, 99% fast schon klassisch umgesetzt, noch angegangen, mit allen Nachteilen, die daraus kommen. Und da bewegen wir uns gerade. Und das Thema, warum das so kompliziert ist oder so schwierig ist, habe ich halt damals mal in so 10, 12 Sachen runtergemacht, die wir im Teil 1 ja näher beleuchten. Das eine ist geringe Modularität, längere Designzyklen, höhere funktionale Interdependenzen, schlechtes Refactoring oder Refactoring-Möglichkeiten, großer Spezialisierungsbedarf im Personalbereich, längere Entwicklungszeiten von Neufunktionen, insbesondere auch wenn mehrere Firmen daran beschäftigt sind, die dann auch noch distributed sind, verteilt sind, höhere Kosten of Change, anspruchsvollere Einsatzbereiche, unterschiedliche Anforderungen an Testmanagement, zusätzliche Sekundärdesignaktivitäten, die man machen muss, die Erstellung von Spezifikationen ist eine ganz andere, da hatten wir ja so ein bisschen mit einem Smiley gesagt, es passt nicht alles auf einem Post-it, ja. Dann die Erstellung, und das letzte war halt...
Hängt von der Größe des Post-its ab, aber lassen wir die Diskussion.
Ja. Also, wenn du die nötige Größe hast, dann natürlich. Und die Größe der Schrift natürlich. Das letzte war Schwierigkeit, der Nachweis der Erledigung von Arbeiten. Also sprich, ich habe ja bestimmte Anforderungen und das ist ja etwas anders als so ein Java-Board mal eben von links nach rechts schieben. Das waren so die
Also einfach Regulatorik und Co., die da auch eine Rolle spielt.
Genau. Und dementsprechend ist es, glaube ich, dieser Reflex, dass man sagt, hey, pass mal auf, agil funktioniert ja im Softwarebereich. Mittlerweile ist es ja auch Business Agility, also wird ja auch in vielen anderen Bereichen, ich habe es vor kurzem im HR-Bereich und auch im Finance- und Controlling-Bereich, sicher gut machbar. Im Hardware-Bereich, unter anderem wegen diesen 12 Faktoren halt, echt eine Herausforderung. Ja. Also es ist nicht so einfach.
Bevor wir in deine Hardware-Hacks einsteigen oder ein paar davon einsteigen, wir hatten ja auch aufgerufen oder die Möglichkeit gegeben, so nach dem Motto, wer möchte über das Wochenende so ein bisschen kommentieren. Und ich glaube, einen Punkt würde ich gerne nochmal aufgreifen und deine Sicht sehen. Hardware ist hier nicht gleich Hardware-Entwicklung. Also da gibt es ja doch Unterschiede. Kam von Kai Uwe zum Beispiel. Wie stehst du dazu? Wie siehst du das? Siehst du das genauso? Oder sagst du, nö, kann man schon zum gewissen Grad über einen Kamm scheren?
Also ja, es gibt Unterschiede, definitiv. Allein von der Komplexität. Ne? Also beispielsweise, wenn ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, das Schreibgerät entwickle, also sprich Kugelschreiber oder dergleichen. Das nutze ich nämlich immer gerne als Beispiel in einer meiner Talks, wie man modular das Ganze angehen kann. Oder ein Auto. Und ein Auto hat so 16.000, 17.000 Teile, selbst ein E-Mobil hat so 6.000, 7.000 Teile. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Der ist ja jetzt sehr plakativ, gebe ich zu, alles klar. Aber trotzdem, es gibt Unterschiede. Das hat auch Auswirkungen darauf, wie das Arbeitsmodell ist. Und damit auch die Organisationsdimension von der Agilität. Wir hatten ja gesagt, es gibt ja, also zumindest in meiner einfach strukturierten Welt, 4 Dimensionen der Agilität. Strategie, Portfolioarbeit, Prozess- und Organisationsstrukturen, Unternehmens- und Führungskultur und die Delivery selber und so. Also mit von Design Thinking, also von Ideengenerierung, Bewertung und Umsetzung nachher bis ins DevOps rein. So, und ich glaube, wenn man da die Ablauforganisation und Delivery anschaut von solchen hochkomplexen Produkten wie ein Auto, da arbeiten ja teilweise 4.000 Leute dran. Und dementsprechend ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, ob ich eine Produktentwicklung habe, wo ein kleines Team dran arbeitet, beispielsweise 8, 9 Leute, ja, hoch ausgebildet, oder halt 2.000, 3.000. Also da ist ein Unterschied. Aber jetzt kommt ein kleines Und, ja, oder Aber, je nachdem, ja. Die Denkweisen oder die Methodiken dahinter, die Optimierungspotenziale sind die gleichen. Das heißt, so wie ich jetzt zum Beispiel ganz einfach in meiner Speech habe ich so ein Beispiel von so einem Pencil, von so einem Kugelschreiber, der wird ähnlich modular auseinandergenommen wie so eine Rakete. Und
nur es sind halt mehr oder weniger Module wahrscheinlich.
Genau,
dann.
Die Art und Weise der Module ist unterschiedlich, die Anzahl ist unterschiedlich, die Interfaces sind unterschiedlich. Dementsprechend ja, Riesenunterschiede, aber die Herangehensweisen, also die Hebel der Agilität sind, glaube ich, dieselben. Also ja, zumindest sehe ich sie immer wieder. Hilft nur nicht, weil jeder Anwendungsfall, jede Organisation ist individuell, muss ich halt selbst überlegen, wie gehe ich da jetzt ran. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Unternehmen reingehen würde und sagen, hey, das, was ich bei dem Amerikaner in Vermont gesehen habe oder was ich irgendwo, was auch immer in München gesehen habe, das kann man nicht so einfach anwenden, sondern nur die Denkweisen dahinter oder die Hebel, und man muss dann selber überlegen, was macht man da jetzt mit. Ne? Und derjenige, der sich mit Hardware beschäftigt und fragt, ist das jetzt was für mich, darüber nochmal nachzudenken, dann kann ich dazu sagen, ja. Ne? Aber man muss halt mit seinen eigenen Experten, angereichert vielleicht durch 2, 3, aber selber darüber das analysieren, was heißt das jetzt. Wir hatten gestern, hätte ich fast schon gesagt, letzten Podcast ja auch angesprochen, man muss das Produkt sehen und das Produkt mit der Produktion zusammen. Wenn ich nur eins mal anschaue, greife ich etwas zu kurz. Ne? Also ich kenne das jetzt von einem Charger-Hersteller, also so High-Voltage-Charger, also wenn man mit dem E-Mobilwagen laden möchte.
Aufladen.
Genau, da gibt es ja die AC, DCs dieser Welt, also schnell, und dann gibt es halt Schnelllader mit Hochvolt, und der Kunde entwickelt halt den Hardware-Bereich auch agilär, ne? Und inklusive dann halt auch die Produktion. Und das macht er halt sehr individuell. Der hat halt 2 Coaches vor Ort und die schauen sich peu à peu an, was man verbessern kann mit diesem Mindset sozusagen, mit diesen Methodiken, mit diesen Systemen, die wir dann mitbringen. Und man kann es aber nicht irgendwie kopieren, ja. Sollte man auch nicht. Will man auch, glaube ich, gar nicht.
Ja. Dennoch, wie du schon gesagt hast, so ein gewisses Mindset oder Agilität oder Philosophie hilft ja dabei. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, sind ja in diesen 10 Hardware-Hacks, die du, wie du sie liebevoll genannt hast, sind ja genau diese Dinge dabei. Und ich greife jetzt an der Stelle einfach mal auf, dass wir ja auch schon gesagt haben, so hier, wen interessiert was? Und ich fange jetzt einfach mal damit an, dass einer der Punkte, den du da ja genannt hast, war Contracting First. Da gibt es ja viele Leute, die erstmal zurückschrecken, sagen, oh, jetzt fängt er mir gleich mit dem harten Tobak der Juristerei und Co. an. Was verstehst du da hinten dran? Wie ist das auch mit agil vereinbar? Da steht ja, ja, im Manifest steht ein bisschen was zum Contracting, aber was meinst du damit und wie hilft es in der Hardware? Ja. Lass uns da mal mit ein, wenn das für dich passt.
Das hast du gleich eins rausgenommen von den 10.
Ja.
Übrigens, auf die 10, hatte ich ja schon mal im ersten Teil gesagt, gehe ich gerne auch nochmal drauf ein, falls euch das mehr interessiert. Also wir haben jetzt nur eins rausgenommen oder zwei oder drei. Da könnt ihr mich einfach kontaktieren und dann können wir da mal drüber sprechen. Ja, Contracting First. Contracting First, wenn ich jetzt ans agile Manifest sehe, ne, Interactions über Verträge und dergleichen, also hört sich sehr nicht agil an. Ne? Warum Contracting First? Also der Impuls würde ich sagen, hat er das agile Manifest gelesen? Ja. Ne? Vielleicht kurz ein Exkurs zum agilen Manifest. Also ich bin ja einer, der, da gibt es ja unterschiedliche Stimmungen zu und Meinungen zu. Ich bin einer der Vertreter, der sagt, ja, das ist im Moment immer noch genauso gültig. Und es soll agil angepasst werden, aktuell, dass man halt einfach, so wie er es macht, dass es in Richtung Business Agility geht. Ne? Also ich glaube, diese Ideen, die damals geboren worden sind, aus der Verzweiflung heraus eine Überdokumentation der IT-Projekte in den USA zu haben, sind auch, glaube ich, für viele andere Bereiche sehr sinnvoll. So. Contracting First hat aber nichts oder wenig damit zu tun, sondern es hat auch wenig was mit vertraglichen Verträgen, also mit richtig juristischen Verträgen zu tun. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen Zulieferer ranhole und den vertraglich binde oder zu mir was zusichern lasse, dann ist das damit nicht gemeint. Was damit gemeint ist, ist, wir sind in Hardware relativ häufig in einer skalierten Umgebung. Also heißt, ein Hardware-Produkt kann ich selten mit einem Team herstellen. So. Das ist wie im Software-Bereich cool, wenn es ein Team macht, dann brauchen wir über diese ganze Skalierungsfrage nicht nachdenken, weil Skalierung an sich ist ja wirklich alles andere als sexy. Ne? Also wir versuchen es vermeiden, wo es geht. Ne? Also die beste Skalierung ist keine Skalierung, meines Erachtens. So. Im Hardware-Bereich ist es nicht immer so einfach, wie jetzt vielleicht viele Hörer oder Zuseher auch bei sich zu Hause im Betrieb wissen, weil ich an mehreren Themen arbeite. So, und dann habe ich Abhängigkeiten, das Thema Abhängigkeiten. Und diese Abhängigkeiten muss ich irgendwie managen. Ein Thema, wie man die managen kann, ist durch einen Teamschnitt. Das heißt, ich kann durch, wie ich eine Ablauforganisation strukturiere, die Abhängigkeiten zwischen Teams möglichst minimieren. Ne? Ganz raus kriege ich nicht. Ne? Das ist dann dieses Thema, wie schneide ich Teams, Abhängigkeiten aus der Architektur, aus der Business- oder IT-Architektur und so weiter und so weiter. Trotzdem, selbst wenn ich all diese Optimierungen gemacht habe und einen guten Teamschnitt, eine gute Ablauforganisation habe, habe ich trotzdem noch Abhängigkeiten. So, und da greift dann dieser Lifehack Contracting First. Heißt, wenn man sich mit den Teams zusammensetzt, würden diese Abhängigkeiten irgendwie, ich sag mal, gemanagt, nicht da nach dem Motto, ein Manager kümmert sich drum, sondern wir schauen sie uns an zwischen den Teams, wir gucken in regelmäßigen Zyklus drauf, was das heißt, also angenommen, wir wären zwei Teams, Philipp, dann, und ich bekomme was von dir, beispielsweise, ich möchte auch so einen tollen Weihnachtspulli haben, den brauche ich für meine Produktion, dann
kriegst du morgen geliefert,
ja. Das ist cool. Ich lass dir dann nochmal, wenn die Aufnahme nicht läuft, meine private Adresse zukommen, dann können wir das machen. Gut, genau, wir haben diese Abhängigkeit Und diese Abhängigkeit führt ja bei dir dazu, dass du arbeiten musst. Du musst das Ding herstellen oder zumindest verschicken. So. Und diese Abhängigkeit wird ja bei dir dann in dem Vorrat sozusagen, sollte mit berücksichtigt werden, in deiner Arbeitsplanung. Ja. Ne? Und abhängig von welchem Framework sich ein Kunde oder eine Organisation dran orientiert, macht man das dann halt entweder on fly, also regelmäßig, oder man macht es einmal für 3 Monate und dann zwischendurch regelmäßig. Ist ja auch ein bisschen abhängig davon, von der Komplexität. Beispielsweise, das ist ja einer der gesehenen Vorteile häufig bei dem Scaled Agile Framework, dass man sich da die Flexibilität ein bisschen rausnimmt, in Anführungszeichen, aber dafür auf 3 Monate nach vorne plant und die Abhängigkeiten sozusagen aus der, also auf jeden Fall, was die Organisation, die das bereits verwenden, die sagen halt, das ist echt ein Vorteil, weil wir die Abhängigkeiten viel besser dadurch im Griff haben. Ne? Und was jetzt dieses Contracting First heißt, wenn ich jetzt nach vorne plane, dann ist dieses Abhängigkeitsmanagement, das heißt, ich möchte diesen Pulli haben, du schreibst den Pulli in dein Backlog rein, kann ich entweder warten, bis dieser Pulli dann da ist, und ich kann gucken, wann der kommt, oder wir verhandeln halt einen Zeitpunkt, wann der kommt, und ich plane das entsprechend ein.
Mit ein.
Genau, und diese ganze Analyse und Besprechung von wann kommt was und eventuell, wenn das zu lange weg ist, also wenn das, sage ich mal, 5 Wochen ist, dann ist Weihnachten vorbei oder 6 Wochen, ja, und ich möchte aber zwischenzeitlich irgendwann in der Produktion irgendwas haben, was so ähnlich ist, dann kann ich auch gegen ein Mockup, also gegen eine Art Schnittstelle oder gegen ein Substitut, also ein anderes Objekt entwickeln. So.
Und die Weihnachtsmütze kriegst du schon morgen, aber der Pulli muss erst produziert werden, den kann ich dir leider erst in 2 Wochen schicken, aber dann ist es für dich vielleicht zu spät.
Genau, aber für wenn ich jetzt einen Film drehen möchte, würde ich halt dann sozusagen mit dir besprechen, welche Größe ist das, welche Farben sind das, und dann würde ich meinem Kleiderschrank ein Substitut gucken und halt damit erstmal arbeiten. So, und dieses ganze Thema, also wann kommt was geliefert, kann ich eventuell gegen was arbeiten, also gegen irgendeine Schnittstelle oder dergleichen, gegen Mockup, gegen irgendwas, womit ich schon mal weitermachen kann, das kostet Zeit. Der Lifehack ist, diese Zeit zu investieren, dieses Contracting, also dieses, wann kriege ich was oder wo
aushandeln.
Genau, oder, dieses Raushandeln zu investieren und sehr früh zu investieren. Warum? Weil das ist die Grundlage dafür, dass ich systemisch gesehen aufs Ganzheitliche optimiert liefern kann. Weil aus der Einzelteam-Perspektive würdest du mir sagen, Mario, sorry, habe ich jetzt überhaupt gar keinen Kopf für. Ich bin hier voll in der Produktion des 98. Podcasts drin. Jetzt irgendwas für dich noch zu machen, ja, das kriege ich nicht hin. So, das heißt, auch dieses Contract, dieses drüber reden und auch dieses Planen, aber auch vielleicht gegen irgendwas, ein Interface oder dergleichen, darüber zu sprechen, das hast du keine Zeit zu. Das heißt, aus einer Einzelteamsicht würdest du sagen, nö, lokales Optimum, nö, ich muss arbeiten, lass den Mario doch machen da. Und aus einer systemischen Gesamtsicht würde es Sinn machen, halt genau das zu machen. Darüber zu sprechen, das einzuplanen, mir eine Möglichkeit geben, gegen Interface vielleicht zu arbeiten, dass ich sage, guck mal, so sieht das in Zukunft aus. Und das nennt sich halt Contracting First. Und das muss halt von oben, systemisch von oben gegeben sein, weil die lokalen Optimas, die Teams, würden das nicht automatisch machen. Also auf jeden Fall nicht so, dass es halt so, wie es meistens von der Zeit her auch benötigt wird. Und das muss halt von oben gegeben sein. Das muss eine bestimmte Struktur haben. Meines Erachtens kann das auch immer wieder verbessert werden. Also man sollte auch aufs Contracting drauf gucken. Das heißt, den Anreiz geben, das zu machen, dass die Teams das automatisch machen, dann die immer wieder optimieren. Was kann man da verbessern? Also beispielsweise, wenn ich was entwickelt habe und das ist passt überhaupt nachher nicht zusammen, dann sollte ich mir das nachher nochmal anschauen und gucken, was ich beim Contracting nächstes Mal besser machen kann. Ein Beispiel, ein großer Automotive, der oft für das Thema Agilität als Beispiel rangezogen wird, aus USA, der hat es zum Beispiel auch ganz interessant gelöst. Der hat in Module geschnitten, sein Hardware-Produkt. Und der ist Meister der Interfaces, würde ich mal so sagen, oder das Interface-Management. Und der hat das so gemacht, der hat gesagt, ja, pass mal auf, die Interfaces haben feste Owner. Und
Personen.
Genau, ohne Teams oder Personen. Ja. Ne? Und die sagen dann halt, Contracting First ist relativ, haben wir total vereinfacht, indem wir halt sagen, pass mal auf, geht davon aus, das Interface bleibt stabil. Das heißt, diese ständige Diskussion, wer macht jetzt was und warum, also über Contracting First, über diesen Lifehack kann man das schon optimieren, aber es ist immer noch Arbeit und dergleichen. Und der Automotive, den ich da im Kopf habe, der hat das einfach gesagt, sagt einfach, pass mal auf, die Interfaces bleiben so, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und ihr arbeitet halt mit einem Workaround. Das heißt, wenn der Interface-Owner, also es ändert sich schon peu à peu, aber das entscheidet dann der...
Gleichweise wenig.
Genau, und das entscheidet dann auch der Interface-Owner. Warum? Weil der guckt halt, der kriegt alle Anfragen an sein Interface. Und der sieht das mit einer Zeit... wie viel kommen und wann man das umstellen, wann es einfach Sinn macht umzustellen, auch technologisch Sinn macht umzustellen. So, und der Einzelne, der anfragt, für den ist das, was er anfragt, natürlich auch der Nabel der Welt. Ne? Das heißt, das ist das Wichtigste. Warum sollte das Interface nicht angepasst werden? Und auch hier, aus dieser einzelnen Sichtweise her, ist das nicht das Optimale, sondern das andere. Und das führt halt lustigerweise dazu, dass teilweise auch die Produkte, die bei diesem Automotive hergestellt werden, sehr interessante Workarounds bei den Steckern haben. Ja, dann haben die dann teilweise, wirklich, ich sag mal, jugendforsch gemacht, gerade so in den ersten Jahren bei den Steckern, dass dann halt Stecker blieb so, und dann haben sie halt alles Mögliche drumherum gebaut, um ihre Produktion von ihrem Modul weiterzufahren, und dann irgendwann zu einem Zeitpunkt, wo es systemisch ganzheitlich Sinn machte, dann wurde dann halt auch dieses Interface dann umgestellt. Aber es sind, und das ist wichtig, klare Regeln dafür da. Weil die meiste Zeit geht einfach in dieses Menschliche, wir diskutieren drüber, wir fühlen uns teilweise auch nicht gehört. Und da muss man halt einfach, finde ich, drauf schauen, Entscheidungen effizient fällen, auch vielleicht auch Zyklen der Entscheidung geben. Und das aus einer systemischen Sicht sind. Und das ist halt, wenn man klare Contracting First Dinge hat, kann man das so machen. Oder man sagt halt, okay, wir haben halt ein anderes Interface Management, aber wichtig ist, dass man sich darüber Gedanken macht, weil das ist nachher Speed, das nimmt also Geschwindigkeit, das nimmt nachher Effizienz, also Effizienzblocker raus, viele Diskussionen raus. Als Zuhörer, denkt mal drüber nach, letzten paar Wochen, wie häufig ihr über Abhängigkeiten und über Interfaces, wer was liefert, Gedanken gemacht haben. Und da kann man halt systemisch rangehen und gerade im Hardware-Bereich und das verbessern. Im Software-Bereich läuft es schon relativ stark. Also das sieht man sehr, bei großen Software-Projekten sieht man dieses sehr stark. Das hat man dann über Schnittstellenmanagement, API und der Diskussion hat man das dann auch abgebildet. Aber das ist im Softwarebereich auch ein schönes Beispiel. Einfacher, wesentlich einfacher für die als jetzt im Hardwarebereich. Aber die Denkweisen sind übertragbar, wie man auch in der Realität, in der Praxis halt sieht.
Ich finde es insofern spannend, weil eigentlich haben wir gerade nicht über einen Lifehack gesprochen, sondern Interface-Exzellenz, Transparenz leben und gemeinsame Sprache sprechen. Also für mein Gefühl, vielleicht da steckt mit Sicherheit noch viel, viel mehr drin, aber die haben wir auf jeden Fall auch angeschnitten. Wenn ich jetzt nochmal auf die Zeit schaue, denke ich mir, von den anderen Hardware-Hacks sind ja nur noch 9 oder 6, je nachdem, wie du siehst, was wir schon mit angesprochen haben. Welcher wäre denn für dich derjenige, wo du sagst, der ist am weitesten weg von der Software, also wo wirklich Hardware am meisten eine Rolle spielt? Also bei Contracting First, du hast es ja gerade erwähnt, es trifft auch in die Skalierung von reiner Software, ist trotzdem in der Hardware noch mal viel, viel komplexer aufgrund der Interfaces, Schnittstellen und so weiter und so fort. Aber welches der anderen Themen würdest du explizit noch mal rauspicken, wenn wir, was wir ja haben, nicht mehr, 10 Minuten haben, sondern eher nur noch die 5 Minuten, worüber du sagst, da müsste man unbedingt noch mal drüber nachdenken, wenn es explizit noch mal hardware-spezifischer sein sollte?
Also du hast ja schon gesagt, teilweise hängen die voneinander ab. Du hast jetzt bei dem Contracting First, hast du eins genommen, was weiter hinten ist. Die sind ja auch etwas aufgebaut aufeinander. Das heißt beispielsweise, diese gemeinsame Sprache wie du schon sagtest, ist eine Basis, ne? Ist eine Grundvoraussetzung dafür. Ich vergleiche das immer mit dem Bau von Babylon, also dem Turm von Babylon. supergeile Handwerker da, aber die haben sich nicht verstanden, bringt auch nichts, wenn sie sich nicht verstehen, weil sie konnten dadurch nicht mehr weiter bauen. Ne? Und so hört sich das merkt man manchmal, wenn man in der Produktion ist und in der oder Produktentwicklung ist, es hört sich manchmal so an, als ob sehr unterschiedliche Leute miteinander sprechen und sich dadurch auch nicht verstehen. Und ich spreche jetzt nicht vom Bayerisch und Deutsch, also ne, sondern von solchen Themen, sondern von Definitionsfragen. Aber auf deine Frage zu kommen, also all diese Punkte sind im Hardware-Bereich extrem wichtig. Ne? Das heißt, wenn ich beispielsweise, wenn ich das letzte jetzt mal unten aufgreife, Living Transformation, also wenn ich keinen Transformationsansatz habe, der kontinuierlich ist, wo ich immer wieder, also immer wieder nicht von einer Restrukturierung in die nächste reingehe, sondern wirklich, wo ich einen Wandel in der Organisation mit begleite. Ohne das wird die Organisation immer verkrustet und veraltet sein. Ne? Aber wenn ich jetzt einen rausnehmen würde, dann würde ich eventuell auf echt eine harte Nuss gehen, nämlich auf klein, beginnen und iterativ. Es hört sich am einfachsten von diesen ganzen an, im Vergleich jetzt beispielsweise zu Interface Excellence oder dergleichen. Aber klein und beginnen und iterativ ist im Hardware-Bereich eine extreme Herausforderung. Beispielsweise, wenn man diesen Begriff Minimal Viable Product, ne? Also MVP sozusagen. Geh damit mal in den Hardware-Bereich rein. Ne? Dann kannst du, also wenn du das hast, dann kannst du dich an den Matrix-Film erinnern. Erinnerst du dich noch, wo der Hauptdarsteller den Kugeln ausweicht und diese, also im Video könnte man das jetzt so zeigen, wo man so wirklich links eine Kugel, rechts eine Kugel. Also das passiert, wenn man sagt, lass uns mal ein MVP machen, ja, im Hardware-Bereich. Also man kann sich auf eine leichte kritische Rückfrage Marathon einlassen.
Einstellen.
Genau, einstellen. Ne? Und da ist die Herausforderung, sich wirklich das zu challengen und immer wieder zu fragen, was muss denn sein? Und wir sind ja jetzt geprägt aus Jahren von, wir müssen was entwickeln mit Safety, mit Abnahmen und dergleichen. Mhm. Aber vielleicht ist dieser MVP-Gedanke, muss man den auch nicht so hardcore sehen, sondern sagen, okay, lass uns doch mal ein ganz einfaches Konstrukt, was nicht auf die Straße kommt, also im eigentlichen Sinne von viable, also das ist ein Wert bringend, ne? Vielleicht gar nicht zu Ende gedacht, aber er ist fahrbar beispielsweise oder er ist anwendbar.
Also dieses Leb, also im Englischen hier dieses minimal überlebensfähige Produkt, überlebensfähig nicht im Sinne von, wir müssen alle Regulatorik, alle Safety und sonst was erfüllen, sondern zu sagen, wie kann ich minimal quasi noch minimalistischer denken.
Genau. Und das kann ja, je nachdem, was es jetzt ist, ne, das eine ist, wenn man was zu Ende produziert, aber, und das war in den LinkedIn-Kommentaren ja auch, da war die Frage, wie sieht es denn mit VR aus? Ne? Auch das kann ja eine Art MVP sein oder AR, also Augmented Reality. Und es wird auch im Automotive-Bereich bereits verwendet, ne, im Kundenfeedback. Das heißt, es ist auch, die Technologie sind hier ein Faktor, wie man ein MVP auch gestalten kann. Aber das ist halt, wenn man von der Ingenieursichtweise drauf schaut, muss man es ist wirklich schwer, sich dahin zu challengen, aber es geht. Ich habe einen Kollegen, Joe heißt er, Joe Justice, der hat einen Wagen mit Wikispeed wirklich MVP-artig entwickelt und ich habe mit ihm, dadurch, dass wir eh zusammengearbeitet haben, hat er mir das erzählt, wie er das gemacht hat und es geht. Das ist halt, das ist ein sehr interessantes Projekt, wenn ihr euch das mal anschauen möchtet. Das hat mehrere Aspekte auch, wie er mit Freiwilligen weltweit zusammen an diesem Thema gearbeitet hat und dergleichen. Aber es geht, man muss diesen Begriff MVP vielleicht nicht sklavisch nehmen, sondern pragmatisch. Und das die Leute auch abholen, ne? Was könnte man und wirklich spinnen? Also im Kopf einfach mal frei denken darüber. Auch Umgebungen, wo sowas in der Produktion und der Entwicklung passiert, haben Einfluss auf solche Gedanken, dass sowas erfolgreich sein kann. Ne? Dass ich halt vielleicht mir überlege, wenn ich eh agiler oder flexibler oder schneller entwickeln möchte, ob ich da halt auch die Entwicklungsumgebung vielleicht modernisiere. Ne? Wenn wir Hersteller im asiatischen Raum besuchen und anschauen, wie die entwickeln, die haben beispielsweise Software und Hardware in der gleichen Lokalität werden die entwickelt, die Sachen. Die haben die die interessantesten und die modernsten 3D-Printer, die haben also wirklich sehr gut ausgestattet und immer Software und Hardware gemeinsam in der Entwicklung. Selbst wenn sie in Teile getrennt sind, sind die Herren und Damen, die daran arbeiten, in der gleichen, im gleichen Raum, beziehungsweise im gleichen Gebäude und dergleichen. Und das verändert halt auch nochmal die Sichtweise und macht solche Möglichkeiten wie MVP oder dergleichen eher machbar. Aber das ist eine Sache, wo ich sage, MVP würde ich rausnehmen und sagen, das ist echt eine harte Nuss, aber knackbar. Das ist aber ein Riesen, finde ich.
Nur ganz anders zu denken. Und für mich, also schön rausgepickt, das war für mich, glaube ich, das Highlight aus den zwei Folgen, da nochmal eine andere Denkweise quasi ranzukommen und das minimal quasi anders zu denken. Ich merke schon, wenn wir es wollten, wir könnten noch 10 Podcast-Folgen aufnehmen, glaube ich, ohne Probleme. Nichtsdestotrotz, wir wollen die Zeit hier nicht sprengen. Von daher sage ich schon mal vielen Dank, Marius. War in einer Doppelfolge oder auch im zweiten Teil, wie auch immer, war mir eine Ehre, hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, das Entscheidende ist, wenn ihr alle 10 Hardware-Hacks im Detail hören wollt wie jetzt, dann meldet euch bei Mario. Er hat ja schon davon gesprochen. Er kommt gerne zu euch für einen Vortrag oder macht verschiedene Dinge, wie ladet ihn noch in euren Podcast ein und vertieft andere Hardware-Hacks. Mario, was möchtest du noch zum Abschluss irgendwie noch kurz mitgeben? Oder?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dann auch bald das Paket mit dem tollen Pullover in der Hand zu haben. Ich habe übrigens Größe L, hätte gerne M, aber leider L.
Da muss ich nochmal gucken, wo ich den eigentlich her habe. Aber gut.
Und ansonsten so jetzt zu den Lifehacks zu sagen, das, was ich im Teil 1 auch schon gesagt habe, also wenn ihr die 10 Lifehacks macht, heißt es nicht, dass es funktioniert, sondern dass man, ich sag mal, die Chance erhöht, dass man da ein bisschen Speed aufnimmt in diesen Themen. Aber versucht es auf die Denkweise und das, was in der Industrie, in der Softwareindustrie um die 2000er Jahre sehr erfolgreich war, nutzt es jetzt für den Hardware-Bereich, geht in diese Themen rein. Es ist weder zu spät noch ist es zu früh. Also es ist, glaube ich, ein richtig guter Moment, jetzt über die Themen intensiver nachzudenken, Technologien zu nutzen, Ansatzweisen, Herangehensweisen, Methodiken zu nutzen und dort mit den bestehenden Mitarbeitern gemeinsam sich auf neue Wege einzulassen und neue Wege zu gehen. Probiert's aus und habt viel Spaß dabei.
Das klingt nach einem perfekten Schlusswort. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, ciao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein Agil.